Wir wollen heute Morgen gemeinsam ein Wort Gottes aufschlagen aus Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Sprüche Kapitel 18, Vers 21. In Sprüche Kapitel 18, Vers 21, da heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Vor Jahren habe ich schon mal über die Zunge gesprochen und heute wollen wir uns auch noch mal einige Gedanken aus mit einem anderen Schwerpunkt und einer etwas anderen Ausrichtung machen. Die Überschrift über das Thema heute soll heißen, du verstehst mich einfach nicht. Ein intelligenter Mensch hat einmal gesagt, gedacht, also das, was ich denke, heißt nicht immer gesagt. Gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Verstanden heißt nicht immer einverstanden. Einverstanden heißt nicht immer angewendet. Angewendet heißt lange noch nicht beibehalten. Das hat ein Mensch namens Konrad Lorenz gesagt. Manchmal tun wir so, als sei die große Sprachverwirrung erst mit dem Turmbau zu Babel in die Welt gekommen. Zuvor aber war auch nicht alles eitel Wonne und Sonnenschein. Man kann dieselbe Sprache sprechen und dennoch unguten Gebrauch davon machen. Man kann sogar vom eigenen Bruder, von der eigenen Schwester missverstanden werden. Die Schlange im Paradies sprach auch die menschliche Sprache und schaffte mit wenigen Worten im Menschen Zweifel an der Wahrheit der Worte Gottes zu wecken. Wenig später ging es dann auch zwischen den beiden sehr disharmonisch zu und her, Versteckspiel, Schuldzuweisungen, ein alleine dastehen und so weiter. Nichts ist so schwierig seit diesem folgeschweren Ereignis des Sündenfalles wie die Kommunikation untereinander. Dabei muss noch nicht mal ein Konflikt im Raum schweben oder Zoff herrschen. Schon ein normales Gespräch zu führen, also nicht nur Smalltalk, sondern ein wirkliches Gespräch, ist eine Herausforderung. Aber wie hat Jesus das gemacht? Ihm ist es gelungen, diese blockierende Folgekaskade, die Konrad Lorenz gezeigt hat oder wo wir das zitiert haben, mit einer Botschaft zu durchbrechen. Was er dachte, Jesus Christus, und er sprach, hinterließ Spuren bis in mein und dein Leben und diese Spur wächst täglich. Wie können wir von ihm, unserem Herrn Jesus, dort lernen? Wenn ich kritisiere oder verbal fertig mache, dann nennen es die Amerikaner übersetzt, ich springe dir den Hals herunter. Wir brauchen dafür oft Worte wie, er will mir an die Gurgel gehen oder er erwürgt mich mit seinen Vorwürfen und so weiter. So bedrohlich kann menschliche Kommunikation untereinander werden. Das ist aber kein neues Phänomen, auch nicht für Gläubige, also für Christen, denn wo gemeinsam gelebt wird, da entstehen Konflikte. Schon Paulus musste sich mit zankenden Gemeindezöglingen herumschlagen, ihnen vor Augen malen, wie animalisch ihr Verhalten anmutet, wenn ihr euch untereinander beißet und fresset, so sehe zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet, Galater 5, Vers 14. Oder sehe zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet, kann man auch übersetzen. Hier spricht Paulus, das ist jedem von uns klar, nicht vom Kannibalismus, höchstens vom Geistlichen, sondern er redet über etwas, was du und ich allzu oft im Alltag erleben und was wir eigentlich besser machen sollten. Worte haben Macht. Im zwischenmenschlichen Gespräch geht es nicht länger nur um den Austausch von Informationen. Kommunikation ist Beziehung, wie immer sie auch aussehen mag. Auch Worte sind Handlungen, könnten wir sagen. Bei unserem Gegenüber kommt nicht immer das an, was wir sagen wollen. Und ein verbaler Ausrutscher, der mir für mich völlig banal erscheint, kann beim Gesprächspartner unerwünschte Spuren hinterlassen. Tod und Leben, sagt die Bibel, sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Gott hat die Worte von uns Menschen mit Vollmacht ausgestattet. Adam wurde beauftragt, Ordnung zu schaffen, indem er den Tieren Namen gab. Gott selbst hat aus dem Chaos mit der Kraft seines Wortes das Universum und die jetzige Schöpfung geschaffen. Das Buch der Sprüche weiß um die Kraft, die in unseren Worten liegt. Tod und Leben, auch im geistlichen Sinn, liegen in der Gewalt unseres Redens. Deshalb sollen wir unsere Worte mit Bedacht wählen, denn wer seine Zunge liebt, sagt die Bibel hier in unserem Ausgangsvers, wird von ihrer Frucht essen. Das heißt, um es etwas einfacher zu übersetzen, nichts anderes, als dass du die Suppe auslöffeln musst, die du mit deinen Worten angerichtet hast, egal ob sie dir schmeckt oder nicht. Jesus hat diesem Grundsatz Rechnung getragen. Er schwieg dort, wo andere geschrien haben. Er hat dort etwas gesagt, wo niemand etwas sagen wollte. Er hat auch dort klare Worte gezeigt und wurde zornig, wo alle weggeschaut haben. Wo sind wir schon in Fettnäpfchen getreten und wen haben wir schon mit Unworten unabsichtlich verletzt? Bevor wir uns jetzt näher an das Thema heranwagen, wollen wir uns einige Gedanken machen, um das auch noch einmal besser zu verstehen, über das Thema Wahrnehmung. Es ist ja entscheidend, wie ich meine Umwelt um mich herum wahrnehme. Wahrnehmung bezeichnet im Allgemeinen den Vorgang der bewussten Aufnahme von Informationen eines Lebenswesens über seine Sinne. Wir wissen, dass wir alle verschiedene Sinne haben. Man redet von den 5 Sinnen. Wir haben durch die Augen, nehmen wir visuell wahr. Ich sehe jetzt hier die Farben, ich sehe die Geschwister, ich sehe euch hier sitzen. Und das passiert hauptsächlich über das Auge. Wir hören auch, also die akustische Wahrnehmung, wir hören Schall, wir hören Geräusche, wir hören Klänge und das geht in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in allererster Linie über das Ohr. Wir haben eine gewisse Sensibilität, auch Tastsinn, Gefühl oder Fühlen. Auch hier, wir merken, wenn wir etwas berühren, ob es hart ist, wir spüren, ob es irgendwo heiß ist, das bekannte Beispiel mit dem kleinen Kind und der Herdplatte. Zuständig sind dort alle Wärme-, Kälte- und Tastrezeptoren im Körper. Wir riechen etwas. Die Nase mit ihrer Riechschleimhaut dient der Warnung von Riech- und Duftstoffen. Geruchswahrnehmungen werden im Gedächtnis auch stark mit gewissen Emotionen verbunden. Wir haben auch das Schmecken oder die geschmackliche Wahrnehmung und dient dazu, um die Qualität von Nahrung, ob uns etwas schmeckt oder nicht, aber auch ob sie gut oder schlecht ist, das funktioniert über die Zunge mit den Geschmacksknospen. Dann haben wir auch noch sehr wichtig den Gleichgewichtssinn über das Innenohr, dass wir in der Lage sind, gewisse Schwankungen auszugleichen und Kontrolle über unsere Bewegungen zu haben. Also das heißt, ein Sinnesorgan nimmt irgendeinen Reiz auf oder mehrere Reize auf, es wird im Gehirn verarbeitet und schlussendlich kommt dann etwas an, was wir wahrnehmen. Wir denken zum Beispiel, es ist aber, und das ist wichtig, ein erheblicher Unterschied zwischen dem, was ein Lebewesen oder was wir als Menschen erfassen und was wir dann wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel einen Laubbaum hier draußen betrachten, dann werden Tausende von Blättern auf der Netzhaut des Auges abgebildet. Doch der Mensch nimmt diese nicht einzeln wahr, sondern wir nehmen draußen den Baum als Ganzes wahr. Und all diese Wahrnehmungen, das ist etwas bei uns, was sehr, sehr schnell, auch diese Sinneswahrnehmung, können sehr schnell getäuscht werden. Das wollen wir jetzt ein wenig anschauen. Bist du gut in Sachen Farben? Also, jetzt schauen wir uns mal das folgende Bild an. Vielleicht kann man das Licht dann nochmal ausmachen. Danke. Da, wo mit dem Stift drunter gemalt ist, das sind die für hier vorne. Okay. Also wir sehen hier, vielleicht kennt das der eine oder andere, hier sind zwei Felder insbesondere gezeichnet. Das ist einmal hier das Feld A und hier das Feld B. Das, was insgesamt auffällt, wenn man da im ersten Moment hinschaut, dann sagt man, das Feld A ist dunkler und das Feld B ist heller. Aber die Frage ist es wirklich so? Wenn wir jetzt, also sind die Farben A und B gleich? Man wird im ersten Moment sagen, oder wir sagen, nein, wir nehmen das so wahr. Schau es dir genauer an. Wenn wir jetzt anfangen, die verschiedenen Felder abzudecken, dass wir nur noch diese beiden Felder schlussendlich im Blickfeld haben, merken wir, dass langsam eine Veränderung eintritt. Das heißt, am Schluss sehen wir, wenn wir alles abgedeckt werden, beide Felder sind erstaunlicherweise gleichfarbig. Und sie sind es tatsächlich. Es gibt also einige Spezialisten, die haben das dann mit dem PC, Grafikprogramme nachgeguckt, ist die Färbung und alles gleich, es ist gleich. Die Farbe der Felder hat sich nicht geändert. Wir sind einfach Zeuge der Tatsache über die Funktionsweise unseres Gehirns geworden. Unser Gehirn strengt sich sehr an, um zu betrachten, wie sie sein sollten, schwarz oder weiß. Wir sollten nicht frustriert sein. Wir lernen hier einige Dinge über optische Wahrnehmung und das, um was es mir geht, das ist der wichtigste Satz. Es beweist, dass es keine Rolle spielt, wie die Umwelt um uns ist, sondern wie wir sie wahrnehmen. Das ist das Entscheidende. Wir nehmen wahr, hell und dunkel, aber in Wirklichkeit hat beides dieselbe Farbe, wie wir an diesem Beispiel oder auch, da gibt es viele andere Beispiele, danke, kann man Licht wieder anmachen, wie man dort wahrnimmt. Die Frage ist jetzt für uns, oder wir sehen an diesem Beispiel, da geht es jetzt hier bei diesem Beispiel um eine optische Wahrnehmung, und ist natürlich klar, dass das noch weiter geht, nämlich dass das so weit geht, nicht nur für das Optische, sondern wie nehmen wir unsere ganze Umwelt, wie nehmen wir unsere Geschwister wahr, wie nehmen wir an der Arbeit die Arbeitskollegen wahr, in der Familie, also auch in diese ganz persönlichen Dinge geht dieses Thema tief hinein. Und wir haben eben gesehen, im Optischen können wir sehr schnell manipuliert werden, und genauso ist es natürlich, dass wir überhaupt als Menschen in der Wahrnehmung sehr schnell durch irgendwelche Faktoren, die in uns oder an anderen liegen, bewusst oder unbewusst manipuliert werden können. Und das Ganze, wissen wir, sind natürlich Folgen der Sünde, dass wir durch Sünde manipuliert sind und deswegen die Realität nicht so wahrnehmen, wie Gott sie wahrnimmt. Trotz dieser wunderbaren und komplexen Sinne, über die man hier noch viel, viel mehr sagen könnte, wo es noch sehr interessante Dinge gibt, kann der natürliche Mensch mit unseren 5 Sinnen und alles, was damit zusammenhängt, die damit verbundenen, können wir Gott und die damit verbundenen geistlichen Wahrnehmungen, kann der natürliche Mensch nicht wahrnehmen. Daher hat Gott uns etwas gegeben, um Gott überhaupt erfassen zu können, um das Wort Gottes erfassen zu können, das ist der Glaube. In Hebräer 11, Vers 3 lesen wir, durch Glauben verstehen wir. Nämlich, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Hier sagt die Bibel, Gott verstehen wir, wodurch? Durch Glauben verstehen wir Gott. Nicht in der ersten Linie durch unsere 5 Sinne, die kommen dann im Folge dessen durch den Glauben, werden die natürlich mit hinzugenommen und dann beginnen wir mit unserem Verstand und mit all diesen Dingen Gott zu erfassen, wenn wir Glauben haben und den haben wir, wenn wir zur Wiedergeburt gekommen sind. Oder wir können auch übersetzen, weil wir an Gott glauben, wissen wir, dass die ganze Welt durch sein Wort geschaffen ist und dass alles, was wir sehen, aus dem Nichts entstanden ist. Die Frage für uns persönlich ist in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, wie nimmst du Gott wahr? Wie nimmst du Jesus Christus wahr? Wie ist unsere ganz persönliche Beziehung zu ihm? Warum ist das so wichtig und sehr entscheidend? Weil so wie wir Jesus wahrnehmen und mit ihm umgehen und in die Gemeinschaft mit ihm pflegen, so gehen wir auch mit anderen um. Unsere Wahrnehmung schafft unsere geistliche Realität. Unser Handeln orientiert sich nicht daran, wie der Bruder oder die Schwester ist, sondern wie wir unsere Geschwister und damit auch Jesus Christus wahrnehmen. Je präziser unser Glaube, je tiefer unser Glaube ist, je präziser unsere Wahrnehmung ist, desto besser ist die Basis für unser biblisches Handeln miteinander. Gott möchte, dass wir schlussendlich die Welt, die Gemeinde, die Umwelt, dort wo wir stehen, alles was um uns herum ist, so wahrnehmen, wie auch er die Dinge erkennt. Da möchte er uns in der Beziehung mit ihm schlussendlich hinnehmen. Das bedeutet, eine unvollständige und verzerrte Wahrnehmung unseres Herrn Jesus Christus führt zwangsläufig auch zu einem ungeeigneten Handeln im Umgang untereinander. Das heißt also, die Qualität unseres Glaubens hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität unserer Christusnachfolge. Klar ist, dass wie wir das, was wir wahrnehmen, bewerten, das ist stark von unserer Persönlichkeit, von unserer momentanen Verfassung und mit unserem Erleben verbunden. Daher brauchen wir den täglichen Kontakt, die Gemeinschaft, den Austausch mit unserem Herrn Jesus Christus, um den Nächsten nicht nach unseren Launen, nach unseren Vorstellungen und nach unseren Wahrnehmungen, wie wir es wahrnehmen, zu behandeln. Also, wie gesagt, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, und ich habe es schon gesagt, so nehmen wir auch Gott wahr. Und das Ganze hat sehr weitreichende Konsequenzen, gerade im Umgang miteinander oder auch in unserer Beziehung zu Gott. Wie ich eine Situation wahrnehme, beziehungsweise sie bewerte, das ruft logischerweise auch unterschiedliche Reaktionen und Gefühle hervor. Wenn ich etwas positiv bewerte, was ich erlebe, ob es ein Bruder, eine Schwester, eine Situation ist, dann kommt Freude, je nachdem, mal kommt Angst vor Ablehnung, mal hat man Vorbehaltung, also die Palette geht da von rechts nach links ganz weit. Das heißt, auch unsere ganzen Gefühle, unsere Reaktionen, unsere Emotionen, alles, was uns als Menschen ausmacht, ist schlussendlich keine direkte Reaktion, wie wir den anderen wahrnehmen, sondern es ist eine Folge unserer Gedanken. Das heißt, wie wir den anderen oder die andere Situation, in der wir sind, wie wir quasi jemanden bewerten. Woher kommt unser System, nachdem wir jemanden bewerten? Das kommt aus unserer Beziehung zu Jesus Christus, beziehungsweise sollte da herauskommen auf der Grundlage des Wortes Gottes. Welche Wahrnehmung hat der Herr Jesus von uns? Welche Wahrnehmung hat der Herr Jesus von den Geschwistern? Leider in vielen Fällen nicht unsere. Das bedeutet schlussendlich von der Konsequenz her, je nachdem, wie wir eine Situation bewerten, entwickeln sich diese oder jene Reaktionen. Wenn ich eine Situation falsch bewerte, kommen auch zwangsläufig falsche Reaktionen und Gefühle, und das Ganze geht in eine völlig falsche Richtung hinaus, und innere Reaktionen werden ausgelöst, die positiv oder negativ sein können. Daher ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken geprägen lassen von den Gedanken Gottes. Und wenn wir eine Situation falsch und verzerrt und einseitig wahrnehmen, wenn wir einen wesentlichen Aspekt übersehen oder nicht für wahr haben wollen, wenn wir unseren Vorteilen erlauben, unseren Blick auf die Realität Gottes zu verstellen, dann geht zwangsläufig auch unser Handeln an der Situation vorbei. In der Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Wort Gottes sollen wir unsere eigenen Ängste, unsere Verletzlichkeiten, unsere Ichhaftigkeit erkennen und abbauen. Denn offen miteinander umgehen können wir nur, wenn wir uns nicht ständig mit uns selber, unseren eigenen Wünschen und Ängsten beschäftigen. Wenn wir das tun, dann können wir sagen, dann sind unsere Wahrnehmungen sehr tendenziös. Wir lassen Dinge, die uns nicht gefallen, in unseren Erinnerungen weg und fügen andere Dinge in unseren Gedanken mit hinzu. All diese erklärten Verhaltensmuster oder Handlungsabläufe haben ihre Ursache in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir miteinander umgehen, entscheidet sich darin, wie weit wir Jesus Christus erlauben, unseren Charakter und unser Denken zu verändern. Die alltäglichen Handlungsabläufe, auch im Miteinander, sind gewissen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Das heißt, ist der eine Dominostein erstmal gekippt, ist es schwer, aber mit der Gnade Gottes nicht unmöglich, den Rest aufzuhalten. Jesus wusste, dass wir im Umgang miteinander oft uns versündigen, und daher hat er uns den Glauben gegeben. Einmal hat er uns den Glauben gegeben, damit wir ihn erkennen und wissen, wie er ist, über die Erkenntnis Jesu Christi, die das Leben des Paulus auch entscheidend verändert hat. Zum anderen hat er uns den Glauben gegeben, damit wir uns gegen die Sünden der anderen wehren können und nicht in den eben aufgezeigten Strudel der zwangsläufigen Abläufe hineingezogen zu werden. Daher werden wir in Epheser 6, Vers 16 auch aufgefordert, das Schild des Glaubens zu ergreifen, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Zwei Schilde wurden von den römischen Soldaten vor allem benutzt. Einmal gab es einen kleinen, runden, in seinem Durchmesser ungefähr 60 Zentimeter Durchmesser, ein Schild von 60 Zentimeter Durchmesser. Es war ziemlich leicht und wurde mit zwei Lederstreifen am Arm befestigt. Mit diesem Schild konnte man Schwerthiebe abfangen, aber bei heranfliegenden Pfeilen bot es kaum Schutz. Um dieses Schild geht es hier in der Aussage von Epheser 6, Vers 16 auch nicht. Deswegen nennt Paulus ein anderes Schild, das Ganzkörperschild. Es war so groß, dass es den ganzen Körper der Soldaten bedeckte. Es war aus einem Stück Holz gefertigt und mit Metall oder geöltem Leder überzogen. Dieses Schild wurde von den Soldaten an der Frontlinie getragen. Sie standen Seite an Seite mit ihren Schilden. Auf diese Weise bildeten sie eine große geschlossene Schlachtreihe. Zu römischen Zeiten konnten diese Schlachtreihen bis zu 2 Kilometer lang sein. Wir können auch die berühmte römische Schildkröte, dass dann die Soldaten, die hinter denen standen, ihr Schild noch hochgehalten haben, dass es wie so ein undurchdringbarer Panzer einer Schildkröte war und sie so gegen die Pfeile der Feinde geschützt waren. Dieses Ganzkörperschild ist also ein Bild auf unseren Glauben. Es ist unser Glaube an Gott, an Jesus Christus, durch den wir einmal gerettet wurden aus ewiger Verlorenheit. Es ist aber auch der Glaube, durch den wir täglich mit Gott verbunden sind. Das tiefe Vertrauen in seine absolute Zuverlässigkeit. Dass er bei uns ist, dass er uns beschenkt, bewahrt und versorgt. Und Hebräer 11, Vers 6 betont, wie elementar wichtig der Glaube ist, ganz persönlich für jeden Gläubigen. Ohne Glauben können wir Gott unmöglich gefallen. Das gilt für alle Menschen schlussendlich. Und wir lesen auch weiter, wer sich Gott nahen will, der muss glauben, dass er existiert. Und er wird auch diejenigen belohnen, die ihn suchen. Diese Aussage ist nicht irgendeine Philosophie, mit der wir uns mehr oder weniger distanziert beschäftigen können, sondern hier geht es um unsere ganz persönliche Glaubensexistenz. Nur durch Glauben können wir Gott nahen und ihn erfassen und in dieser genannten Wahrnehmung Gottes leben. Paulus schreibt von feurigen Pfeilen, die der Satan auf uns abschießt. Es war damals so, dass die Pfeilspitzen mit Stoff umwickelt wurden. Dieser Stoff wurde zuvor mit Pech durchtränkt. Und vor dem Abschuss wurden die Pfeilspitzen angezündet und dann auf die feindlichen Truppen gerichtet. Im griechischen Text lesen wir wortwörtlich, dass die Pfeile glühend gemacht worden sind. Das Pech brannte so stark, dass brennende Teile davon in einem beträchtlichen Umkreis verspritzt wurden, wenn der Pfeil einmal irgendwo in den Schildern einschlug. So wurde also alles, was brennbar war, in Brand gesetzt. Womit dieser brennende Pech in Berührung kam, brannte und machte schreckliche Wunden. Den Soldaten wurden durch die Pfeile also nicht nur Brandwunden beigebracht, auch ihre Kleidung und ihre Ausrüstung wurden beschädigt. Der beste Schutz gegen diese Brandpfeile war tatsächlich dieser Ganzkörperschild. Kaum vorstellbar, was solch ein Pfeil anrichtet, wenn er uns ungeschützt trifft. Kaum zu glauben, dass überhaupt jemand das überlebt hat, wenn er solch einen Pfeil getroffen hat. Funktioniert unser Schild des Glaubens? Solche Pfeile können sich tief in unsere Herzen bohren und dort Wunden reißen. Und wenn das geschieht, dann führt das zu einer sogenannten tendenziösen Wahrnehmung. Das bedeutet, wir sehen dann die Situation nicht mehr, wie Gott sie sieht. Mit all den beschriebenen Folgen, und das können wir sagen, sind sogenannte geistliche Wahrnehmungsstörungen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, um diese zu überwinden. Und wir wissen, dass gerade die Worte von anderen und besonders von Menschen oder Geschwistern, die uns nahestehen oder die wir lieb haben, wenn sie böse sind, die können uns besonders hart treffen. Das sind dann wirklich diese brennenden Pfeile. Und wir wollen diese Aufforderung aus dem Wort Gottes hier sehr ernst nehmen, deswegen auch im Glauben zu stehen. Weil ich denke, das ist ganz eindrücklich, wenn wir uns das nochmal ausmalen, was für eine Wirkung solch ein Pfeil mit Pech getränkt damals für einen Soldaten hatte. Der war entweder tot oder zumindest schwer verletzt und für sein ganzes Leben gekennzeichnet, wenn der dieses Schild nicht hatte oder wenn es aus irgendeinem Grund kaputt gegangen war. Und die Bibel Paulus benutzt hier mit Absicht dieses deutliche Bild, weil er wusste, weil er dasselbe erfahren hat, wie tief Worte treffen können. Und gerade er, Paulus, der ja immer wieder auch an Gemeinden, die voller Probleme und Nöte und Auseinandersetzungen waren, Briefe geschrieben hat. Und wir lernen von Paulus, wie er die Sicht unseres Herrn Jesus hatte und aus dieser Sicht heraus in der Lage war, den Gemeinden das mitzugeben, was sie gebraucht haben. Er hat sie auf der einen Seite ermutigt. Er hat gesehen, welche Stellung sie haben. Er hat ihnen seine Liebe gezeigt. Er hat auf der anderen Seite die Probleme klar benannt. Bis dahin, dass er sogar Namen von Geschwistern genannt hat, wo er gesagt hat, das und jenes kann nicht sein. Er hat klare Maßstäbe mit auf den Weg gegeben, aber eines kommt immer durch, diese väterliche Liebe, die er zu diesen Gemeinden hat. So wie Paulus die Gemeinden gesehen hat, denke ich, dürfen wir sagen, so hat er Jesus Christus diese Gemeinden und die Menschen, um die es in den Gemeinden geht, gesehen. Paulus hatte, um es auf dieses Bild zu bringen, eine geistliche, eine göttliche Wahrnehmung. Wo stehen wir dort? Er, Paulus, hatte es gelernt. Und wenn wir die Auseinandersetzungen lesen, Paulus hatte viele Auseinandersetzungen. Gemeinden haben ihn in großem Stil verlassen und sind von ihm abgefallen, schon zu seinen Lebzeiten. Und wie viele feurige Pfeile sind auf das Herz und auf die Persönlichkeitsstruktur eines Paulus abgeschossen worden. Und wir wissen, er muss ja sagen, dass er nur einen einzigen hat, mit dem er von ganzem Herzen Gemeinschaft haben konnte und gleicher Gesinnung war, das war Timotheus. Trotz der Tausende, die er zum Glauben geführt hat, die vielen, die ihn auf seinen Reisen begleitet haben, die deswegen nicht alle schlecht waren. Aber da war nur ein einziger da. Also sehen wir das Schild des Glaubens, wie wichtig es ist, wie wichtig der Glaube ist, dass wir in diesen Dingen stark sind, damit unsere Beziehung zu Christus tief wird und damit wir in der Lage sind, uns nicht umhauen zu lassen, wenn die Auseinandersetzungen losgehen, sondern in der Lage sind, diese Angriffe des Satans, und der Feind benutzt jeden von uns gerne, um andere zu verletzen. Das ist sicher jedem schon so gegangen, zumindest mir schon. Epheser Kapitel 4, Vers 25 bis 27 lesen wir dann auch noch, wie wir miteinander umgehen sollen. Deshalb, da ihr die Lüge abgelebt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Zürnet und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebet nicht Raum dem Teufel. Wir sind der Wahrheit verpflichtet, denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir in einer verzerrten Wahrnehmung leben, Wahrnehmung und Wahrheit, die Worte haben schon miteinander zu tun, leben wir schlussendlich nicht in der Wahrheit, die das Wort Gottes meint. Wer mit Jesus lebt, der hat verstanden, was Vergebung bedeutet und lebt deshalb in einem versöhnungswilligen Lebensstil. Haben wir uns das zur Angewohnheit gemacht, die Sonne nicht unterzugehen lassen über unserem Zorn? Wenn wir uns über jemand geärgert haben, wie schnell ärgert man sich in der Familie über irgendwelche Situationen, die dort vorkommen? Also wenn man nicht aufpasst, geht einem das täglich so, also zumindest bei uns ist das so oder bei mir ist das so. Ich freue mich, wenn es bei euch anders ist. Aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dann ins Gebet zu gehen und zu sagen, ich will jetzt nicht mit dem Zorn auf diese oder jene Situation einschlafen. Weil eines ist klar, das ist Sünde, die frisst um sich. Die bleibt, diese Dinge, auch wenn wir morgens aufwachen und dann vielleicht uns wieder beruhigt haben, was sicherlich sehr, sehr gut ist. Aber wenn wir die Dinge nicht in die Vergebung bringen, sind es Dinge, die da sind und die um sich fressen. Die Wunden schlagen, die unsere Wahrnehmung verzerren meines Gegenübers, meines Bruders, meiner Schwester, meiner Frau, meiner Kinder, meiner Arbeitskollegen, je nachdem, wo ich hingestellt bin. Wir müssen diese Dinge in Ordnung bringen, um die Sicht unseres Herrn Jesus Christus auf den anderen zu erhalten. Gewöhnen wir uns das an, am Abend gerade diese Dinge so schnell wie möglich wenigstens in unseren Herzen in die Vergebung zu bringen und wenn dann notwendig auch uns entschuldigen bei dem Nächsten, je nachdem, um was es geht. In Matthäus Kapitel 12, Vers 34 bis 36 haben wir ebenfalls solche wichtigen Worte von unserem Herrn Jesus. Er sagt dort: Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich aber sage euch, dass von jedem unnützen Wort, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden an dem Tage des Gerichts. Damit macht uns Jesus klar, unsere Worte sind nicht nur kraftvoll zum Guten wie zum Bösen, sondern sie sind immer eine Offenbarung. Wer Gutes denkt, der spricht gut. Wer böse ist, der sprudelt über vom Bösen. Deshalb kann Jesus sagen, dass unsere Worte schlussendlich auch über unsere ganze Heil, nicht im Sinne von Errettung, sondern von Jesus Nachfolge entscheiden. Denn so wie ich spreche, so bin ich in Tat und Wahrheit. Was ich mit anderen Menschen spreche, ist wichtig. Es kommt auf jede Einzelheit an. Gott hat mich in die wunderbare Verantwortungsposition gestellt, dass meine Worte zum Segen oder zum Fluch für andere werden können. Dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein, muss ich mir immer bewusst sein, denn ich werde über den Gebrauch meiner Zunge sehr detailliert Rechenschaft einmal vor unserem Herrn Jesus Christus ablegen müssen. Deswegen sind unsere Worte immer eine Offenbarung, nämlich von uns selber. Daher noch einmal, ist die Wahrnehmung so wichtig? Wenn wir den anderen weil Dinge in unserem Herzen, in unserer Beziehung zu Christus nicht in Ordnung sind, auch so wahrnehmen, dass da schlussendlich dann nur Streit und Unfrieden bei herauskommen kann, egal ob wir das so nennen oder nicht, ob wir uns im Recht fühlen oder nicht, das ist doch eigentlich logisch und hoffe ich, ein klein wenig klar machen zu können. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 12, also redet und also tut, als die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Das Leben von Jesus ist der Maßstab für dich und für mich. So wie er gelebt hat, sollen auch wir leben. Nicht nur an unserem Handeln, sondern zuvor noch an unserem Reden soll sichtbar werden, dass wir Jesus nachfolgen. Das Gesetz der Freiheit, nach dem wir gerichtet werden, ist kein einengender Zwang, sondern ganz einfach das Prinzip des Lebens unter der Führung des Heiligen Geistes ist, denn wo der Geist ist, ist Freiheit. Jakobus hätte auch sagen können, redet so und handelt so, wie euch der Geist Gottes führt, der mich hin auf Christus. Gott hilft uns durch seinen Geist. Entscheidend ist, ob du wirklich so wie Jesus deinen Mitgeschwistern und Menschen leben und kommunizieren willst, beziehungsweise sie so wahrnehmen willst, wie Jesus den Bruder und die Schwester wahrnimmt. Wollen wir das überhaupt? Jetzt aber ist Jesus Christus unser Lehrer und Umlernen ist gefragt. Die Erfahrung wird es dir auch schon ausreichend bewiesen haben. Es kommt nichts Gutes aus einem leichtfertigen Umgang mit unseren Worten heraus. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge, sagt Psalm 52, Vers 2 und 3. Das Urteil steht über dem Leben von Menschen, auch von Gläubigen, die in diesen Dingen das Reden Gottes nicht ernst nehmen. Wir als Gläubige sind berufen zur Freundlichkeit aneinander. Unsere Gespräche, auch unsere Meinungsverschiedenheiten sollten geprägt sein von der Haltung, dass der andere höher geachtet wird, als ich mich selber achte. Streit, Verleugnung und Rufmord kommt leider auch unter Gläubigen vor. Aber nicht immer muss es gerade so hergehen wie in der Kneipe. Auch unnütze Geräte, Selbstbehauptungen oder bissiger Tonfall sind völlig fehl am Platz. Wir dürfen unsere Meinungen und Prägungen haben. Wir dürfen uns sicher auch einmal über etwas aufregen, wenn wir einen guten Grund dafür haben. Unsere Wortwahl aber und unser Umgang mit unserem Gegenüber offenbart gnadenlos, wie es um uns selber steht. Nochmal, so wie wir mit dem Gegenüber umgehen, so gehen wir schlussendlich auch mit Christus um. Wenn wir vielleicht auch den Herrn Jesus niemals anschreien werden, im Gebet zumindest normalerweise nicht, aber es geht ja hier um unsere Haltung. Jesus Christus war ein vollkommener Mensch. Kein böses Wort und kein selbstgerechter Gedanke ist von ihm überliefert worden. Er war sicher versucht, wie wir auch aus dem Hebräerbrief wissen, wie wir alle, aber er gab Satan und der Sünde keinen Raum und keinen Anlass. Gerade heute fehlt es überall an Menschen, die taktvoll sind und besonnen Gott die Ehre geben. In ihrem Reden und in ihrem Umgang. Unser Handel, unser Umfeld beobachtet uns. Wenn ein Mensch in seinem Umgang und in seinen Rede Würde zeigt, dann muss es auch innerlich so sein. Reden und Sein gehört unweigerlich miteinander zusammen. Vielleicht mag es sein, dass wir uns in manchen Dingen gerade diese schlechte Reden angewöhnt haben. Es ist ja oft so, dass es leider auch so ist, dass wir eine gewissen, zumindest teilweise Erleichterung darin haben, wenn wir erstmal so anständig Dampf abgelassen haben. Aber wir wissen schlussendlich, dass es nur etwas ist, was etwas Vorübergehendes ist. Und was schlussendlich zu Auseinandersetzungen und zu Schädigungen in erster Linie bei uns selbst folgt. Reden lernt man. Darum kann man auch umlernen, wenn man sich angewöhnt hat, ständig leeres Geschwätz von sich zu geben. Es lohnt sich, den Impulsen und Hinweisen und Aufforderungen des Wortes Gottes Folge zu leisten, auch wenn es dazu Disziplin braucht. An unserem Reden wird die Liebe erst sichtbar. Wenn unsere Worte die Macht haben, zur Heilung und zum Segen für Menschen zu werden, erst dann haben wir wirklich begriffen, worum es Jesus ging. Schließen möchte ich mit Lukas Kapitel 4, Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis, nämlich dem Herrn Jesus, und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Amen.